Hallo Mama. Hallo Mami.
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
Happy Pride, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin ganz aufgeregt. Es ist schon wieder Juni. Es geht so schnell und mit Corona ist die Zeit irgendwie verflogen. So kommt es mir zumindest vor. Wir sind wieder mittendrin im Pride Month und ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, eine kleine, aber dennoch feine Sonderepisode zu diesem Anlass euch zu schenken, zu präsentieren. Und ich habe natürlich auch einen Gast wieder zugeschaltet. Aus der schönsten Stadt der ganzen Welt, möchte ich mal sagen, habe ich live zugeschaltet meinen sehr guten Freund Bela. Guten Morgen, Bela.
Guten Morgen.
Hi, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich hätte noch ein bisschen länger schlafen können, glaube ich.
Ja. Ich stelle dir auch direkt mal die erste Frage. Meinst du, man hört unseren Stimmen an, dass wir zwei gestern einen Cocktail oder auch zwei zusammen getrunken haben?
Vielleicht. Aber vielleicht war es auch einfach die Hitze letzte Nacht, dass man nicht so gut schlafen konnte.
Ja, also man hört ja die eigene Stimme immer anders, ne? Aber in meinem Kopf hört sich meine Stimme heute sehr versoffen an. So, und also
ja, das geht aber.
Ja, danke. Danke schön. Bei dir geht's auch noch.
Gut.
Ja. Und ist ja auch egal. Ich meine, ist ja Pride Month. Also wir können uns ja total gehen lassen. Es gibt viele Gründe zu feiern, denn wir blicken ja in unserer Community zurück auf eine lange, nicht immer leichte und auch sehr aufregende Geschichte. Und wir zwei haben uns gedacht, wir nutzen jetzt einfach mal diese Episode und erzählen ein bisschen etwas über den Ursprung des Pride. No?
Ja.
Richtig.
Dann fangen wir an.
Ja, ich fange gerne an, aber ich wollte noch mal einen kurzen Ausblick geben. Danach sprechen Bela und ich natürlich auch noch darüber, wie wir zwei uns in unserer wunderschönen Community engagieren und auch welche Möglichkeiten ihr vielleicht habt, wenn ihr euch gerne einbringen möchtet und was ihr so tun könnt. Aber genau, wir springen erstmal ein paar Jahrzehnte zurück ins Jahr 1969. Um genau zu sein, sind wir gedanklich jetzt in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni und wir befinden uns in New York auf der berühmt-berüchtigten, welche Straße war es, Bela, weißt du es?
Christopher Street.
Sehr gut. Wir machen das jetzt immer so. Ich lasse immer so einen kleinen Lückentext für dich, aber hallo.
Mal gucken, was da alles ist. Gewinn ich dann auch was?
Ja, du gewinnst dann auch was. Du gewinnst dann noch einen Cocktail mit mir. Aber nicht heute, bitte. Heute nicht. Heute schaue ich nicht. Nee, heute nicht. Genau, wir befinden uns natürlich in der Christopher Street. Und zwar befinden wir uns in einem schwulen Lokal, in einer Gay-Bar namens Stonewall Inn. Und das Besondere an dieser Bar war, dass sie auch im Vergleich zu den anderen Gay-Bars in New York einen sehr niedrigen Stellenwert hatte. Denn dort trafen sich die Menschen, die auch innerhalb der Community nicht besonders oder nicht nur angesehen waren. Also da gab es viele Sexarbeiter, Drag Queens trafen sich da, nicht weiß gelesene Menschen haben sich dort getroffen, Butches waren dort mit ihren Freundinnen und Liebhaberinnen. Und genau in dieser Bar fand wieder einmal eine Razzia statt, eine Polizeirazzia in dieser Nacht. Und um das Ganze mal so ein bisschen einzubetten, es war damals in New York Gay-Bars waren nicht verboten, aber es war schon so ein politisches Begehren, das sehr hart und mit viel Nachdruck gegen Schwule, Lesben und Transmenschen durchgegriffen wurde. Und deswegen fanden also regelmäßig Razzien statt in den berühmt-berüchtigten Clubs und Bars.
Verboten war allerdings das Crossdressing.
Das ist richtig, genau. Denn, es ist gut, dass du das nochmal einwirfst. Vielleicht hätte ich es vergessen. Denn es war so, dass dann trotzdem kontrolliert wurde und auch sehr gewaltsam durchgegriffen wurde. Und sobald Personen anstößiges Verhalten, so nannte man das damals, an den Tag gelegt haben, darunter fiel zum Beispiel Crossdressing, also wenn sich eine männlich gelesene Person als Frau, also in Kleidern gekleidet hat, wurde diese Person verhaftet. Aber es reichte manchmal auch schon, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich geküsst haben oder auch Händchen gehalten haben. Also je nachdem, wie es dann ausgelegt wurde, konnte auch das als anstößiges Verhalten gedeutet werden und die Menschen wurden dann verhaftet. Und was ich persönlich vielleicht sogar noch krasser finde, dass die Menschen, die dann in diesen Bars aufgegriffen wurden, teilweise öffentlich geoutet wurden. Also wenn sie Pech hatten, stand am nächsten Tag in der Presse der Name der Person, die da in diesem Schwulenclub war. Und das hatte damals 1969 oder überhaupt in den 60er Jahren natürlich verheerende Folgen. Also Männer haben ihre Jobs verloren, lesbische Frauen haben teilweise das Sorgerecht für ihre Kinder verloren, wenn sie dort öffentlich geoutet wurden und so weiter und so fort. Das hat also für diese Person wirklich schwerwiegende Konsequenzen gehabt und ist ja heute glücklicherweise für uns nicht mehr so vorstellbar, aber so war damals die Situation in New York. Und in dieser Nacht, von der wir euch jetzt heute, ich komme vor wie so eine Märchenoma, und in dieser Nacht, liebe Kinder, in dieser sagenumwobenen Nacht in New York City in der Christopher Street, begann ein Aufstand, der sogenannte Aufstand von Stonewall. Zum allerersten Mal widersetzte sich die Community in dieser Nacht der Polizeigewalt. Es kam also wieder zu dieser Razzia und man weiß natürlich, wie es meistens bei so starken Geschichten ist, weiß man nicht ganz genau, was passiert ist, aber es gibt diverse Berichte, dass sich zum Beispiel eine Frau, eine Transfrau namens Sylvia Rivera der Polizeigewalt widersetzt hat, indem sie eine Bierflasche nach einem Polizeibeamten geworfen hat und sich einfach nicht aus dieser Bar hat raustragen lassen. Es gibt auch Gerüchte, dass eine lesbische Frau sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, in einen Polizeiwagen gezerrt zu werden und es auch irgendwie geschafft hat. Also da gibt es verschiedene Symbolfiguren, die wir heute kennen. Ganz berühmt natürlich auch Martha P. Johnson, eine Drag Queen und auch Sexworkerin, die damals an diesem Abend in diesem Lokal war und die damals dann auch den Aufstand angeführt hat. Denn es kamen dann natürlich noch weitere Tage, insgesamt waren es 5 Tage, zu mehreren Aufständen. Also war auch sehr, sehr übergriffig und gewalttätig. Also es gab auch Plünderungen, es wurde ganz viel zerstört. Also der ganze Hass, die ganze Wut, die sich innerhalb der queeren Community aufgestaut hat, scheint sich dann so entladen zu haben. Also die jahrelange, jahrzehntelange Unterdrückung durch die Polizei und die Politik ist dann wirklich explodiert sozusagen, sodass plötzlich ein großer Aufstand in New York herrschte. Man spricht von ungefähr 2000 Protestierenden, die ungefähr 500 PolizeibeamtInnen gegenüberstanden. Also das war schon eine große Nummer.
Also wer sich da gerne mal einlesen möchte in das Thema, dem kann ich Stone Butch Blues empfehlen, das Buch von Leslie Feinberg. Und das ist eben eine Butch, die zu der Zeit gelebt hat. Und da wird es auch nochmal sehr krass beschrieben.
Genau. Ja, das ist ein guter Hinweis, denn Lesen bildet ja sowieso, aber Hören ja auch ein bisschen. Deswegen machen wir jetzt hier den Kurzabriss. Aber klar, ne, man kann natürlich da noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und ich möchte auch die politischen Details, die erspare ich euch jetzt sehr gerne. Nicht nur, weil mein Kopf noch ein bisschen Cocktail belastet ist, sondern weil das hier jetzt natürlich auch den Rahmen etwas sprengen würde. Aber einfach, dass vor allem die jüngeren HörerInnen so ein Gefühl dafür kriegen, wie es damals so war. Das finde ich sehr, ja, sehr spannend immer wieder, wenn ich so darüber lese, wie also der Ursprung des CSD ja letztendlich war, denn das ist eben genau dieser Aufstand von Stonewall gewesen und heute feiern wir den CSD ja mehr oder weniger selbstverständlich, zumindest hier bei uns in Deutschland, wo wir einigermaßen sicher und geschützt auch solche Anlässe feiern können. Kannst du dich noch an deinen ersten CSD erinnern, Bela?
Ja, sicher, auf jeden Fall.
Erzähl mal.
Also ich war ja damals noch eine Frau. Und ja, also ich war ja vielleicht 15 oder 16 und ja, ich habe mich ja vorher immer relativ alleine für mich gefühlt und dann habe ich irgendwie spitz gekriegt, ey, in Köln ist dieser CSD und das ist ein Riesending. Und dann bin ich da mit einer Freundin hin, aber erst eigentlich schon, als die Parade an dem Sonntag schon vorbei war. Und dann waren wir aber noch auf dem Straßenfest und das alleine zu sehen, dass so viele Menschen da sind, die irgendwie auch queer sind, so wie ich, und eben nicht zu der großen Gesellschaft gehören, das hat mich so gestärkt einfach. Und seitdem war ich, glaube ich, fast auf jedem CSD, ja, in Köln.
Ja, ich kann dein Gefühl, kann ich gut nachempfinden. Also gerade damals war es ja auch noch mal ein bisschen anders, denn Bela und ich, wir sind ja schon so schrecklich alt, ne? Also damals gab es ja keine oder nur sehr wenige queere Jugendgruppen oder geschweige denn Jugendcafés oder sowas, wie es das jetzt in Großstädten gibt oder queere Zentren oder so. Das gab es damals nicht, ne? Also, und Internet auch noch nicht so richtig, ne? Das ist auch noch mal ein wichtiger Fakt. Nee. Gar nichts. Wir hatten damals bei uns zu Hause so ein Modem, ne? Und mein Papa hatte den Familiencomputer in seiner Obhut, ne? Und wenn ich dann da als Teenie mal irgendwie dran wollte, dann hat es immer dieses Rattergeräusch gemacht, ne? Und es hat immer ewig, also man konnte da ein paar E-Mails schreiben, aber sich wirklich informieren oder gar vernetzen, das wäre für mich damals übers Internet nicht möglich gewesen. Also da hatte ich echt nicht die Ausstattung für. Ja, genau. Also heutzutage gibt es ja glücklicherweise für junge Menschen in Deutschland noch viele andere Möglichkeiten, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen und so weiter. Aber ja, ich verstehe das gut, was du sagst. Damals war der CSD wirklich das Event des Jahres für uns. Und es war ein sehr befreiendes und schönes Gefühl zu merken, ich bin nicht alleine. Es gibt noch andere, die so drauf sind wie ich. Ne? Das, ich bin also, schon irgendwie richtig.
Genau. Und ich finde halt so, es gibt die an digitalen Angeboten zwar auch viele, aber die können das nicht aufwiegen, was da live, was man da spürt, wenn man mit so vielen Menschen zusammen ist, die halt auch in dieselbe Richtung fühlen.
Mhm. Bela, du engagierst dich ja auch für die queere Community. Unter anderem organisierst du ja auch den CSD Duisburg mit im Verein Du Gay e.V. Und wie war denn das jetzt eigentlich so in der Corona-Zeit, wo ihr sehr eingeschränkt nur handeln konntet? Was ist dein Eindruck? Was hat die Corona-Krise auch für einen Einfluss auf die queere Community-Arbeit gehabt?
Ja, das war natürlich sehr schwierig. Weil, also wir waren ja letztes Jahr schon mitten in der Planung eigentlich für den CSD 2020. Und dann kam der Lockdown und wir haben auch sofort alles abgeblasen. Und dann war es auch, also als es sich dann etwas entspannte Richtung Sommer, haben wir natürlich versucht, doch irgendwas hinzukriegen. Aber das meiste davon war halt digital. Und digital, das findet zwar dann statt, aber da kommen ja dann nur die Leute, die auch wirklich sich dann anmelden und dann auch die Leute, die halt sich vorher informiert haben. Und dass man dann irgendwie andere Menschen ansprechen kann oder sich dann auch dadurch irgendwie in der Öffentlichkeit zeigen kann, das passiert ja dann nicht. Und da ist schon die Straßenarbeit, sag ich mal, also Straßenarbeit. Also weißt du, was ich meine?
Der Bela
also,
von man, der Straße. Ja, ich weiß, was du meinst.
Dass man sich da präsentiert öffentlich und auch Informationen bietet. Das ist schon eine andere Nummer. Also das ist viel wichtiger und das ist auch effektiver.
Ja, ich finde so generell jetzt auch nicht nur auf den CSD geguckt, so generell hat Corona da, glaube ich, echt auch innerhalb der Community viel Schaden angerichtet. Also auch bei Menschen, die sich eben noch nicht so sicher fühlen mit ihrer sexuellen beziehungsweise geschlechtlichen Identität. Das ist ja viel schwieriger, dann digital irgendwie ein persönliches Gespräch zu führen, auch Intimität herzustellen, Vertrauen aufzubauen, wenn man vielleicht auch einfach mal Ratschläge braucht oder sowas. Ich meine, klar, wir haben den großen Luxus, dass wir uns digital alle gut vernetzen können. Aber was du gerade gesagt hast, dass man mal eben so kurz vorbeigucken kann, einfach mal so spüren kann, wie fühlt es sich an, unter diesen Menschen zu sein und treffe ich vielleicht jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, das ist ja komplett flachgefallen, wollte ich sagen. Flachgefallen.
Oh Mann. Ja, das ist und das ist schwierig. Also, aber das ist nicht nur bei uns schwierig, ne? Jetzt in der queeren Community. Das trifft alle sozialen Communities.
Ja, natürlich.
Überall.
Ja.
Und ich bin ja auch bei Amnesty International aktives Mitglied und auch da war es unheimlich schwer, irgendwas zu machen. Ja, wir haben ja auch in der Community ältere Menschen, die mit digitalen Inhalten nichts anfangen können.
Habe ich auch schon gehört. Ja, es soll auch Ältere geben, ja. Ja, nein, natürlich, ja,
und,
klar.
Und das ist, die werden ausgeschlossen aus dieser Welt und das ist nicht gut.
Nee, das ist nicht gut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist auch bei Amnesty mit drin. Mach doch mal so ganz kurz so einen Abriss, wie du als Bela dich für die queere Community engagierst. Ein bisschen haben wir schon erzählt, aber bring's nochmal auf den Punkt.
Ja, also ich bin bei DuGay, wie gesagt. Wir veranstalten den CSD und auch haben wir eine Preisverleihung jedes Jahr, wo wir jemanden aus der Community, meistens doch auch Prominente aus der Community, mit Niederrhein oder Duisburg Bezug ehren, weil sie sich eingesetzt haben für queeres Leben, für queere Politik und so weiter. Mhm. Dann bin ich noch bei Transfamily, wobei wir natürlich mehr so eine Selbsthilfe Organisation sind. So, dann bin ich bei Amnesty. Das hat eigentlich keinen großen queeren Bezug, außer dass wir natürlich auch an CSDs teilnehmen. Und ansonsten, ja, ich meine, das reicht ja auch. Also
ich wollte gerade sagen, also du musst jetzt nicht noch mehr aufzählen. Nee, das ist ja schon eine ganze Menge. Und also ich gucke ja auch, dass ich mich so gut es geht einbringe. Aber ich glaube, viele Menschen, die sich gerne einbringen möchten, die wissen manchmal vielleicht gar nicht so richtig, wo sie anfangen sollen, weil es vielleicht in der Heimatstadt jetzt nicht einen Verein gibt, der sich um queere Themen kümmert. Deswegen also vielleicht mal an alle, die jetzt zuhören, ein kleiner Aufruf. Also man muss nicht unbedingt immer vor Ort sein. Das ist natürlich total schön, aber ihr könnt auch viele verschiedene Weisen euch einbringen oder auch helfen. Und manchmal reicht es auch schon, die richtigen Social-Media-Kanäle zu abonnieren und dann die entsprechenden Beiträge zu teilen. Also das ist natürlich auch ein Mittel, worüber ihr Sichtbarkeit und dann eben auch Aufklärung schaffen könnt. Auch wenn es sich vielleicht nur wie ein kleiner Beitrag anfühlt, es ist ein Beitrag. Und ihr könnt natürlich auch Petitionen unterschreiben. Also geht einfach mal auf die berühmt-berüchtigten Petitionsseiten. Dort gibt es viele Themen, die unterstützenswert sind. Und auch wenn es nur eine Unterschrift ist, es bringt was. Und teilt gerne die Petition, die euch am Herzen liegt. Damit könnt ihr schon einiges bewirken. Und wenn ihr denn immer noch denkt, das reicht mir nicht, dann gründet selber einen Verein. Denn ihr seid nicht alleine. Auch wenn ihr irgendwo auf dem Dorf wohnt oder in einer Kleinstadt und vielleicht denkt, das interessiert hier keinen. Es wird noch ein paar Menschen geben, die sich euch anschließen werden. Also sucht euch ein paar Verbündete und dann stellt was Eigenes auf die Beine. Je mehr wir sind, desto besser und desto mehr können wir natürlich auch bewirken für die Community. Klare Sache. Sag mal, jetzt hast du ja gerade auch vom CSD 2020 in der schönsten Stadt der Welt berichtet. Wie sieht's denn jetzt 2021 aus? Die Lage hat sich ja ein bisschen beruhigt. Was erwartet uns dieses Jahr in Duisburg?
Ja, also wir sind vom Verein her eher auf der vorsichtigen Seite. Mhm. Wir machen eine Demo am 31.07. vom Rathaus ausgehend durch die Stadt und das Ende wird dann das Stadttheater sein. Mhm. Also wir haben ja den CSD, das ist ja quasi die Abschlussveranstaltung. Und vorher haben wir ja eben immer diesen Kulturmonat. Da sind wir gerade dabei, das Programm zusammenzuschustern. Mhm. Es wird auf jeden Fall wieder eine Lesung geben. Ja, dann haben wir noch tatsächlich wieder eine queere Filmnacht, was ich wirklich super finde.
Ja, ich finde es schön, dass das alles so langsam wieder zum Leben erwacht. Also ich habe es jetzt auch schon auf Instagram und wo auch immer gesehen. Die ersten CSDs fanden ja bereits statt und es sieht anders aus als in den vergangenen Jahren. Ja. Also es gibt dann eine Bühne und die Menschen, die davor stehen, die stehen natürlich mit Sicherheitsabstand irgendwie voneinander und alle tragen brav ihren Mund-Nase-Schutz und so weiter. Also es ist noch so ein bisschen verhalten und es ist deutlich kleiner, als wir es gewohnt sind. Aber es ist schön, dass dieser Dornröschenschlaf jetzt so langsam vorbei zu sein scheint.
Ja,
ne?
Also, definitiv.
Ja, das ist sehr wohltuend. Ja, danke, Bela. Ja, ich freue mich auf die Veranstaltung. Ich gucke mal vorbei. Also soweit ist das Stadttheater jetzt hier nicht entfernt. Das gucke ich mir mal an, was da dann präsentiert wird. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die Community. ich frage mich manchmal so, was ist denn eigentlich die Community? Also es ist ja, also es klingt ja immer so, als würden Schwule, Lesben, Trans, Inter und ich weiß nicht wer noch alles alle händchenhaltend über eine bunte Blumenwiese hoppeln und alle sind sich immer einig und so ist es natürlich nicht aus meiner Sicht. Nee. Ne? Wie empfindest du denn unsere, in Anführungsstrichen, Community? Ist es eine Community?
Ja, es ist schon eine Community, aber es gibt natürlich Interessensgruppen innerhalb der Community. Und so wie ich das auch wahrnehme in der DuGay-Vereinsarbeit, ja, es ist halt nicht so divers, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Fakt ist, dass bei DuGay im Orga-Team eigentlich der Großteil aus schwulen Männern besteht. Mhm. Und ja, ich dann als Transmann noch und hin und wieder sehe ich auch mal ein, zwei Lesben, aber das ist wirklich, also Lesben sind Mangelware in der Vereinsarbeit. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Kann ich dir sagen? Also, ich kann dir meine persönliche Einschätzung. Dann sag es. Ich kann dir hier in aller Öffentlichkeit meine ganz persönliche Einschätzung dazu geben. Nein, es ist, also wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja immer Interessenkonflikte, also auch zwischen Schwulen und Lesben natürlich. Ja. Und durch die Schwulenbewegung und die Lesbenbewegung, die nicht parallel verlaufen ist, ist es ja so, dass Schwule immer sichtbarer waren, immer lauter waren und sich auch immer mehr eingebracht haben, was ja total super ist. Und die Lesbenbewegung ist ja eher so mit der Frauenbewegung mitgelaufen und dann auch teilweise in eine andere Richtung und war halt nie so eigenständig, wie es die Schwulenbewegung war. Ne? Heute sieht es ein bisschen anders aus, aber das ist ja so der Ursprung. Und ich glaube, deswegen saßen sowieso schon in allen Vorständen von allen Vereinen schwule Männer. Und also ich ganz persönlich finde es dann auch schwierig, in so einen Verein einzutreten, wenn ich schon auf einem Gruppenfoto sehe, ach, da sind nur schwule Männer. Und okay, jetzt befinden wir zwar uns gerade in einem Podcast, der von einer Lesbe gehostet wird und trotzdem heißt er Gay Mom Talking, aber der Ursprung ist ein anderer. Aber wenn ein Verein dann Du Gay e.V. heißt, dann fühle ich mich auch direkt gar nicht so angesprochen.
Weißt du, was ich meine? Das ist auch was ich verstehen kann. International betrachtet ist Gay auch gar nicht so eingekreist nur auf die Schulen. Also Gay ist Gay Pride. Wir sind ja die Einzigen in Deutschland, die jetzt den CSD CSD nennen. Mhm. Die anderen nennen das alle Gay Pride.
Mhm. Ja. Nein, ich finde den Namen jetzt ja auch gar nicht abstoßend oder so. Nur ich habe schon gemerkt, als ich so drüber nachgedacht habe, warum bin ich eigentlich nicht in dem Verein drin? Da habe ich schon so gemerkt, dass mich das nicht anspricht. Na, aber natürlich dürfte jetzt eigentlich ein Name, der aus irgendeinem Grund irgendwann mal gewählt wurde, dürfte ja jetzt eigentlich kein Hindernis sein für Menschen, die sich engagieren wollen, dass die da zumindest mal vorbeischauen. Ne? Aber ich habe halt so gemerkt,
also wir sind auf jeden Fall offen für alle, nicht nur für schwule Männer. Ja, also das. Wir würden uns sogar sehr freuen über mehr Lesben. Mhm. Weil es ist, ich merke es ja auch, wenn man einer Gruppe angehört, dann hat man natürlich auch einen eigenen Horizont. So. Mhm. Und dann auch darauf zu achten, dass andere mit vorkommen in dem, was wir so planen, das ist manchmal, merke ich auch, dann, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber die Schwulen, die reden dann halt immer über schwulen Acts und schwule Vereine und schwules Netzwerk und schwules dies und schwules das. So, und dann schreite ich auch schon mal ein und sage, ja, es gibt auch trans und es gibt auch lesbisch und es gibt auch Inter und alles gibt es und da muss man eben auch mal hingucken. Ich würde mir halt wünschen, dass einfach auch Leute aus diesen Interessensgemeinschaften dabei wären.
Wir können ja mal ein bisschen Werbung für Vereinsarbeit machen. Das klingt ja immer so ein bisschen spießig, finde ich. Ne? So das so Vereinsleben ist ja immer so ein bisschen wie so ein Kleingartenverein, fühlt sich das an. Aber wie sieht denn eure Arbeit so aus? Also trefft ihr euch regelmäßig und besprecht dann Themen, die ihr angehen möchtet? Oder wie sieht das so aus?
Wir sind ja das Orga-Team vom CSD. Das ist eine losgelöste Orga-Team-Gruppe, die auch nicht voraussetzt, dass man Vereinsmitglied ist bei DuGay.
Ach so, okay. Mhm.
Immer nach Bedarf treffen wir uns. Also in den heißen Planungsphasen treffen wir uns meistens einmal im Monat. Da wird dann halt am Anfang, sagen wir mal, der Startschuss, der ist ungefähr immer so im November für die Planung zum CSD. Da wird dann erstmal geguckt, was wollen wir beim nächsten CSD machen. Dann bei den nächsten Treffen wird das immer ein bisschen konkretisierter. Konkretisierter ist gar kein Wort.
Konkreter. Aber es macht nichts. Wir haben Cocktails getrunken. Es ist alles, wir dürfen sagen, was wir wollen. Und es ist pretty.
Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil man auch so sich selber einbringen kann, seine Ideen einbringen kann und es dann halt auch mit auf die Beine stellen kann. Mhm. Das ist jetzt nicht nur so irgendwelche Sitzungen, wo man abstimmt über irgendwas. Also klar, das passiert auch, aber man kann ja auch wirklich aktiv dann Dinge schaffen. So, genau. Das finde ich auch spaßig.
Ja, das ist natürlich auch Teil des queeren Monats hier in Duisburg gewesen, dass auch die Regenbogenfamilien eine Veranstaltung organisiert haben. Und Bela hat den Kontakt dann zu DuGay e.V. hergestellt und das Ganze mit koordiniert. Da haben wir immer ein schönes Picknick veranstaltet an einem sehr prominenten Spielplatz hier in der Stadt. Und das ist einfach klasse. Also wir haben meistens dann auch einen Menschen aus der Politik noch da gehabt und ein kleines Interview geführt. Aber schon allein, dass da, ich sag mal, da waren bestimmt 1000 Lesben. Nein, so viele nicht. Aber es waren sehr viele Familien da mit Regenbogenflaggen und allem drum und dran und dann einfach mal so auf dem Spielplatz zu zeigen, ja, wir sind auch Familie. Das ist einfach grandios. Die Leute haben uns angesprochen, wir haben Flyer verteilt, wir konnten die Eltern, die dort sowieso auf dem Spielplatz waren, mit einbeziehen und aufklären und haben sogar noch Muffins und Kaffee dabei gehabt. Also es war einfach sehr schön. Genau. Ja, auch das ist Community-Arbeit, richtig.
Genau. Und dass solche Themen eben auch stattfinden. Das hat ja keinen klaren schwulen Bezug. Ne? Das zeigt ja auch, dass wir allgemein tätig sind.
Bela, was bedeutet denn für dich, was bedeutet für dich ganz persönlich Pride? Also jetzt, wo wir so im Juni sind, ich denke mal, dein Herz schlägt in Regenbogenfarben, aber was bedeutet das für dich so?
Ja, das bedeutet einfach, dass man stolz sein kann. Also jetzt auf Dinge stolz zu sein, für die man nichts kann, finde ich auch manchmal ein bisschen Quatsch. aber es ist, man kann einfach sehen, dass man nicht alleine ist, ne? Und dass man Teil der Gesellschaft ist. So. Und dass man nicht so ein freaky Typ ist, der irgendwie so einer komischen Randgruppe angehört, die irgendwie doof ist, sondern dass man...
Meinst du damit unsere Clique? Nein. So eine Randgruppe, die irgendwie doof ist. Bela und ich, wir kennen uns schon ein paar Tage, ne? Also wollte ich noch kurz sagen. Also ja. Ich weiß genau, was du meinst.
Dass man einfach was zusammen auch auf die Beine stellt und sich dann da präsentiert und hinstellt und dem Rest der Gesellschaft sagt, hey, wir sind da. Wir sind da, egal was ihr macht, egal wie sehr ihr uns loswerden wollt oder wie sehr ihr uns nach unten drücken wollt, wir sind trotzdem da und wir gehen auch nicht. Weil das, was wir sind, das sind wir einfach. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber es ist auch nicht verkehrt. So.
Nein, Bela, jetzt mal echt, hätten wir es uns aussuchen können, wir hätten uns doch das genauso ausgesucht, wie es ist, oder?
Sicher.
Na sicher, genau. Ja, also ich kann das total unterschreiben, was du sagst, aber ich verspüre auch jedes Jahr im Juni so eine tiefe Dankbarkeit irgendwie. Also gerade wenn ich mich dann nochmal so damit beschäftige, wie unsere queere Geschichte war und dann alte Fotos sehe vom Stonewall-Aufstand und so weiter und mich versuche hineinzufühlen in die damalige Zeit und was das für ein Mut und für eine Kraft gekostet haben muss für die Menschen damals, sich aufzulehnen und sich zu widersetzen. Da bin ich einfach sehr dankbar, nicht nur diesen Menschen selbstverständlich, sondern auch hier in Deutschland, der ganzen schwul-lesbischen, trans-queeren Bewegung, was die Menschen vor uns, für uns geschafft haben, ne? Sodass wir jetzt hier einfach sitzen können und einen queeren Familien-Podcast bequasseln können. Das ist... ist ein großes Privileg. Und natürlich haben du und ich, wir haben daran auch Anteil und wir kämpfen auch jeden Tag so gut wir können darum, dass unsere Community noch mehr und noch weiter akzeptiert wird. Aber die Grundfesten liegen halt in der Vergangenheit. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, gerade wenn ich mich dann international umschaue, jetzt aktuell in Ungarn. Wenn man sieht, was da gerade passiert, bin ich wirklich sehr dankbar, dass es starke, mutige Menschen gab, die gute Entscheidungen getroffen haben und dass wir so leben können, wie wir jetzt leben können. Aber, Bela, wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne? Also es gibt ja noch so ein paar Dinge, die noch verändert werden müssten. Für dich persönlich, was ist denn so das, wo du sagst, das müsste gesellschaftlich oder auch politisch auf jeden Fall noch passieren, damit ich besser leben kann?
Ja, also das, ich meine, ich bin mit der Chose ja schon durch, aber das Transsexuellengesetz ist eine Zumutung. Das, so wie es existiert, das ist menschenunwürdig. Das ist ein Gesetz aus dem Jahre 1980, glaube ich, oder auf jeden Fall aus den 80ern. Und es wurde bisher nicht geändert, sondern die Paragraphen, die rechtswidrig sind, also die gegen das Grundgesetz verstoßen, ja, das muss man sich mal reinziehen, das ist ein Gesetz, das in großen Teilen gegen das Grundgesetz verstößt, die wurden einfach für ungültig erklärt und der Rest bleibt halt so bestehen. Das ist einfach ein Unding. Und die Politik, die hat eigentlich schon sehr lange vom Bundesverfassungsgericht den Auftrag, dieses Gesetz zu ändern und machen es einfach nicht.
Okay.
So, ja. Und es waren ja jetzt dieses Jahr tatsächlich Gesetzesvorschläge im Bundestag und das wurde mal wieder abgelehnt, ja. Und das auch noch von der SPD, die sich das ja auch eigentlich auf die Fahne schreibt, für uns einzustehen, für die queeren Menschen. Aber das war irgendwie in dem Fall ziemlich daneben.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist ja mit der Chose, hast du gesagt, bist du schon durch. Mach mal kurz ein Beispiel für Menschen, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Was war für dich so die größte Herausforderung auf deinem Weg?
Ja, also um seinen Geschlechtseintrag und seinen Namen zu ändern, muss man zwei Gutachten von zwei unabhängigen Gutachtern durchlaufen. Und das ist schon, also ich meine, Transsexualität, das ist eine Selbstdiagnose. Das kann keiner irgendwie diagnostizieren, der nicht du selber bist. Das ist so. Und es ist ja auch keine Krankheit. Es ist keine Krankheit.
Nee.
Und das Einzige, also ich finde es gut, dass man sich psychologische Hilfe holt. Ja, also man muss ja damals, wie es heute ist, weiß ich gar nicht, aber damals musste man 18 Monate Therapie machen. Und die fand ich tatsächlich ganz gut, weil die einem auch so ein bisschen den Weg weisen kann und man auch so ja Hilfe bekommt in ganz profanen Fragen, so wie beantrage ich dies und das. So, und das, dafür ist es schon gut. Und auch also es gibt ja auch andere Dinge, die in diesem Zuge auszuschließen sind, also Persönlichkeitsstörungen, die einfach im Sinne keine Transsexualität darstellen, sondern eine Persönlichkeitsstörung. Und so dafür ist das schon okay. Also diese 18 Monate muss für mich jetzt auch nicht 18 Monate sein. Ich finde, das sollte jeder nach Bedarf selber entscheiden, wie lange das gehen soll. Aber sowas ist natürlich dann auch ausschlaggebend dafür, dass man die Hormontherapie starten darf, ne? Weil der Therapeut dann die Indikation schreibt, dass das notwendig ist. Und ohne diese Indikation bekommt man das auch nicht.
Ja.
Also man ist in höchstem Maße abhängig von diesem System. Dann, diesen Geschlechtseintrag zu ändern, muss man ein Gerichtsverfahren starten. Also man schreibt an das Amtsgericht, muss man sich kundig machen, welches gerade zuständig ist für einen, für Trans-Angelegenheiten. Bei mir war es Düsseldorf. Da muss man dann ein formloses Anschreiben hinschicken, dass man halt transsexuell ist und nach Paragraph schieß mich tot, transsexuellen Gesetz diesen Weg bestreiten will. Mhm. So, und dann bekommt man eine lange Liste von Sachen, die man einreichen soll. Unter anderem eben zwei Gutachten. Die Gutachter kann man meistens vorschlagen und das Gericht stimmt dem zu, aber man muss das Ganze halt auch bezahlen. Ne? Also das Gutachten. Mhm. Ein Gutachten kostet so, ist unterschiedlich, also so zwischen 600 und 800 Euro.
Ach du Scheiße.
Und du brauchst zwei.
Geil. Kacke.
Ja, und ich finde, das ist irgendwie, also erstmal sind diese Gutachten, da sitzt man dann 2 Stunden und erzählt von seinem Leben. Man muss sich wirklich teilweise auch, also, nackig machen, ne? Also, man muss, es werden einem sehr übergriffige Fragen gestellt.
Was zum Beispiel?
Auch nach sexuellen Vorlieben und so.
Echt?
Also, wenn der Gutachter ein bisschen bescheuert ist, ja.
Ach du Scheiße.
Ja, dann wird auch, das finde ich auch krass. Es wird ja aufgeschrieben in dem Gutachten, was man anhatte.
Nein.
Ja, sicher. Wie, welche Frisur man hatte und ob man halt auch der Rolle entsprechend gekleidet war, die man anstrebt. Und ich finde das so bescheuert. Das sind doch Denkweisen aus den 50er Jahren.
Ja, klar.
Ja. Dann hast du ein Problem, wenn du ein Transmann bist und schwul. Mhm. Weil das bei manchen Gutachtern eben auch irgendwie nicht übereingeht. Also die denken so, ja, wenn ein Mann sein willst, dann hast du ja auch hier hetero zu sein. So, ne?
Genau.
Das ist, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Ja, ja. Und es soll ja auch Cis-Männer geben, die vielleicht mal gerne ein rosa Hemd tragen. Aber dann hätte ein Transmann in diesem Fall wahrscheinlich direkt mal einen Minuspunkt erhalten.
Ja, zieh bloß kein rosa Hemd an.
Oh Mann, wie ätzend. Ja, also das ist natürlich etwas, was auf jeden Fall politisch noch anzustreben ist. Ne?
Und dann schreiben die dieses Gutachten und die kennen dich ja gar nicht. Du siehst die für 2 Stunden deines Lebens und dann wollen die über dich Bescheid wissen, wie du dich fühlst, und das geht doch gar nicht.
Ja, also das ist natürlich in Deutschland noch ein dicker Brocken, der noch irgendwie beiseite geschoben werden muss. Mhm. Und ich schließe mich dann natürlich, jetzt wo du gerade das mit dem emotional nackig machen gesagt hast, musste ich natürlich an die Stiefkind-Adoption denken. Das war ja auch so eine Situation, die ich mir sehr gerne und meiner Familie erspart hätte. Denn auch das habe ich als sehr erniedrigend und übergriffig empfunden. Mhm. Und nach sexuellen Vorlieben wurde ich zwar nicht gefragt, aber so ziemlich alles andere wurde ich gefragt. Und das ist natürlich auch ein Gesetz, was dringend reformiert werden muss. Ich merke das manchmal, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die jetzt nicht queer sind, die denken teilweise, ja, Mensch, seit der Ehe für alle ist doch alles durch, wir sind doch fertig in Deutschland. Ja, ist, ne? Aber ja, ist klar, ne? Genau. Wenn ich da mal so anfange aufzuzählen, was es noch alles so zu tun gibt, ne, das wissen die teilweise gar nicht.
Nein.
Deswegen, also wir sind noch lange nicht fertig, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, und ich finde, es ist gerade eine sehr schöne Zeit, um queer zu sein. Ich freue mich. Happy Pride. Bela, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Ich weise noch einmal darauf hin, wenn ihr mehr über die Vereinsarbeit von Bela und seinen MitstreiterInnen wissen möchtet, dann geht auf die Seite von DuGay, und dort findet ihr auch das digitale Programm zum CSD Duisburg, schönste Stadt der Welt. Und wenn ihr sonst etwas loswerden möchtet, lass mich den Satz ganz kurz zu Ende sagen. Der Bela atmet schon wieder so, der will noch was sagen. Aber ich sage erst meine Werbung. Wenn ihr sonst noch etwas wissen möchtet, loswerden möchtet, was auch immer, mir Feedback geben wollt, dann geht gerne auf Instagram, GayMomTalkingPodcast mit Unterstrich geschrieben. Und jetzt sagt der Bela noch was.
Ja, was ich ganz vergessen habe zu erzählen, wir haben natürlich auch den Eider Hobbit ja jedes Jahr. Ne? Also das ist ja der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Und das fand ich auch eine ziemlich gelungene Digitalaktion.
Mhm. Ja, nochmal ein guter Zuschuss, ein guter Hinweis. Ja, also digital ist ja zum Glück echt viel möglich. Trotzdem freuen wir uns, wenn wir bald wieder ein bisschen angetrunken vor einer großen CSD-Bühne stehen können, ja, und die Regenbogenflagge schwenken können.
Oh, ja.
Stimmt's? Jawohl.
Stimmt. Viele sagen ja auch immer, dass sie den CSD scheiße finden, weil der so kommerziell ist und überhaupt nicht mehr politisch. Ich finde das, also ich kann das nicht teilen. Überhaupt nicht.
Ich bin da zwiegespalten. Also jetzt bei kleineren CSDs sehe ich das gar nicht. Ne? Also da können wir, glaube ich, über jeden Sponsor irgendwie uns freuen, der da was beisteuert.
Jede Sparkasse, die uns 200 Euro gibt.
Ja, super. Was auch immer. Genau, bisschen Werbung nochmal. nein, aber tatsächlich bei den großen CSDs, ja, sehe ich das auch kritisch, weil dann plötzlich große DAX-Konzerne da mit einem Wagen mitfahren, von denen ich nicht wusste, dass sie irgendwas für Diversity ansonsten tun sollten. Das ist für mich dann Pinkwashing, ne? Aber gut, da fließt
das halt stimmt, die Kohle. Das stimmt, aber trotz alledem ist ja das persönliche dort Erscheinen von jedes Einzelnen gleichzeitig ein politisches Statement.
Da hast du recht, ja, das stimmt. Nur es ist manchmal perfide zu sehen, welche Unternehmen sich eben mit der Regenbogenflagge dann schmücken und dann manchmal, wenn man hinter die Kulissen blickt, sieht man, dass Diversity überhaupt nicht gelebt wird in diesem Unternehmen und das ist dann halt sehr heuchlerisch so, ne? Aber ich finde auch, also am Ende muss es ja eine runde Veranstaltung sein und da trägt natürlich auch jeder Sponsor irgendwie einen Teil dazu bei, dass es eben so sein kann, dass wir da auf die Straße gehen können und unsere Arbeit machen können. Wie hast du gerade gesagt, wir sind die Arbeit auf der Straße, ne? Genau, die.
Ja.
Ja, die Arbeit auf der Straße. Finde ich gut. Bela, herzlichen Dank für das Gespräch und es tut mir leid, ich muss die ganze Zeit so doof schlucken, weil ich ja gestern mit Bela Cocktails getrunken habe, habe ich hier so einen Smoothie, den habe ich mir gerade noch schnell püriert, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben. Und da sind Haferflocken drin und steckt im Hals drin, aber ich werde meine letzten Sätze noch irgendwie hervorbringen, wie auch immer. Und dann ist auch gleich gut. Und Bela, danke für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Pride und ich denke, wir sehen uns ja bald wieder persönlich und können dann zumindest im kleinen Kreis unsere Mini-Regenbogenflaggen schwenken und nächstes Jahr machen wir dann hoffentlich wieder richtig einen drauf.
CSD.
Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen meldet euch gerne, bei Feedback und Anregungen ebenfalls. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen, schönen Juni. Im Juli gibt es 4 Sonderepisoden von Gay Mom Talking. Mehr verrate ich noch nicht, weil ich es noch nicht darf. Es wird schön. Schön wird's, oder Bela? Bela und ich haben eine Freundin, die sagt immer, es wird schön.
Nein, die sagt es so. Es wird schön.
Es wird schön. Grüße an dieser Stelle. Ja. Es wird schön. Ihr Lieben, es wird schön. Happy Pride. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.